Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für den heutigen Sonntag steht in Matthäus 7, Verse 24 bis 29. Matthäus Kapitel 7, Verse 24 bis 29 und lautet: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext stellt den Schluss der sogenannten Bergpredigt Jesu dar. Matthäus berichtet uns die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7 seines Evangeliums. Und wir erinnern uns, dass die Bergpredigt mit den Seligpreisungen begann. In ihnen bezeichnete Jesus solche Menschen als glücklich, die ihre geistliche Armut kennen und nach der Gerechtigkeit Gottes Ausschau halten. Oder er pries solche selig, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Oder die Sanftmütigen und Friedfertigen. Das war schon überraschend, denn normalerweise halten die Menschen anders geartete Leute für glücklich. Jesus hatte des Weiteren das Gesetz Gottes ausgelegt und mit den Forderungen, die er dabei stellte, deutlich gemacht, dass schon das unnütze Wort oder der begehrliche Blick in den Augen Gottes Sünde sind, nicht erst der vollzogene Mord oder der vollzogene Ehebruch. Jesus hielt damit seinen Zuhörern einen Spiegel vor, in dem sie erkennen mussten, dass sie selbst dann immer noch zutiefst Sünder waren, wenn sie formal alle Forderungen, die das Gesetz stellte, einhielten und allemal auch die Forderungen, die die religiösen Führer ihrer Zeit aufstellten. Jesus hat in der Bergpredigt auch vom Glauben gesprochen, vom Vertrauen auf den Gott, der sich nicht durch äußere Formen oder äußere Frömmigkeit durch gute Werke bestechen lässt, sondern von dem Gott, der in das Verborgene sieht, der die Haltung des Herzens kennt, der sieht, ob ein Mensch ihm vertraut oder nicht. Jesus hat seine Jünger beten gelehrt. Das Vaterunser, das Herrengebet, ist ebenfalls in der Bergpredigt zu finden und weitere Einlassungen zum Thema Gebet. Und schließlich gab Jesus eine Art ethischen Grundsatz, der die Forderungen Gottes im Alten Bund auf den Punkt bringt mit dem Satz: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. So in Matthäus 7, Vers 12. Und dann forderte Jesus seine Zuhörer auf, durch die enge Pforte zu gehen und den schmalen Weg zu beschreiten, der zum Leben führt. Und nach einer Warnung vor falschen Propheten schließlich findet er die Worte, die wir in unserem heutigen Predigttext lesen. Wenn wir also einen Blick aus der Vogelschau auf die Bergpredigt werfen, dann stellen wir fest, dass Jesus darin zu ganz unterschiedlichen Dingen Stellung nimmt und dabei seinen Zuhörern ganz neue und ungewöhnliche Perspektiven auftut. Entscheidend bei allem ist, dass der Mensch vor Gott im Gericht bestehen soll. Und Jesus gebraucht hierfür das Gericht, das Bild des Platzregens, bei dem Wind und Wasser auf ein Haus treffen. Und die große Frage ist, wird das Haus standhalten oder nicht? Nun, das Haus, das ist das, was ein Mensch mit sich und seinem Leben macht. Und der Platzregen, das Bild für das Gericht Gottes. Und wir sehen an diesem Bild, dass Gott keineswegs der gute, gnädige Kuschelgott ist, der die Bosheit seiner Menschen einfach ignoriert oder vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen kann, sondern dass Gott mit seinen Forderungen wie eine Sturmflut über den Menschen kommt. Und unter einer solchen Sturmflut gibt es beides, das Stehenbleiben und das Fallen. Jesus weist mit seiner Rede darauf hin, wie ein Mensch bestehen kann. Was Jesus sagte, unterschied sich sehr deutlich von dem, was die religiösen Führer der Juden regelmäßig vortrugen. Sie lehrten, was der Mensch tun solle, um das Gesetz des Mose zu erfüllen. Und sie gaben den Menschen das Gefühl, dass sie ihr Verhältnis zu Gott managen konnten, dass sie etwas machen konnten, dass sie selbst darüber bestimmen konnten, wie hoch ihr Guthaben bei Gott denn sei. Jesus hingegen dachte überhaupt nicht in diesen Kategorien. Er zeigte den Menschen nicht, was sie tun konnten, sondern er zeigte ihnen, was sie alles nicht taten und was Gott tut und wie sie sich dazu stellen sollten. Auch so gesehen ist die Bergpredigt sehr praxisbezogen. Das führt uns aber zu einer Problemanzeige. Weil Jesus über so viele Dinge spricht, die das Handeln des Menschen betreffen, ist man denn versucht, seine Predigt als Morallehre zu verstehen. Das hat man denn auch zum Beispiel in der Aufklärung und in der Theologie, die der Aufklärung folgte, in breitem Maße getan. Aber das würde bedeuten, dass Jesus die Menschen zu moralischen Höchstleistungen angespornt hätte. Doch wie jeder zugeben muss, kein Mensch kann den Forderungen Jesu entsprechen. Natürlich, der fromme Mensch reagiert auf diese Einsicht, indem er sich an den ethischen Idealen der Bergpredigt orientiert und sich bemüht, wenigstens Schritte in die richtige Richtung zu tun. Er strebt danach, das Gute zu tun, aber er erreicht es nicht. Und was übrig bleibt, das ist dann das permanente schlechte Gewissen, die hohen Ziele nicht erreicht zu haben. Die beständige Anklage, ja, ich hab's eigentlich noch nicht erreicht, aber ich bemühe mich darum. Oder aber die andere Seite, Heuchelei oder eine pharisäische Gesinnung auf der anderen Seite oder Enttäuschung oder gar Depression. Das sind die Folgen dieses Missverständnisses. Wie aber müssen wir nun die Worte Jesu verstehen, wenn er seine Worte zur Maßgabe macht dafür, ob ein Mensch bei dem Platzregen, bei der Sturmflut vor Gott besteht oder eben nicht? Jesus stellt die Klugen dem Törichten, den Klugen dem Törichten gegenüber. Und die beiden schauen wir uns nun näher an. Sprechen wir zuerst vom Klugen. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Hören und tun, das ist die Klugheit. Hören und tun, dieses Zueinander, das ist typisch für das biblische Denken. Dabei hat die Bibel vor Augen, dass der Mensch das, was er denkt, auch tut. Oder sagen wir es so, dass er das, was er hört und worauf er vertraut, auch sein Handeln trägt. Es geht nicht darum, hier zu glauben und dann noch ein gutes Werk dazu zu tun, sondern es geht darum, dass eben Hören und Tun eine Einheit bilden. Es geht darum, dass die Tat aus dem Hören und dem Glauben folgt, so wie eine Frucht auf dem Baum wächst. Wer zum Beispiel erkannt hat, dass Gott für ihn sorgt, Er wird in seinem Denken nicht von der Frage geleitet sein, wie er am besten zu möglichst viel Geld kommt. Auch nicht von der Sorge geleitet sein, was werde ich essen, wie werde ich mich anziehen. Themen übrigens, die Jesus in der Bergpredigt behandelt hatte. Sondern er wird vielmehr an die Arbeit gehen, die ihm Gott vor die Füße legt, und sie anpacken. Er wird Gott darum bitten, ihm das tägliche Brot zu geben und darauf vertrauen, dass es so geschehen wird. Und bei alledem wird er danach fragen, wie er am Reich Gottes, an Gottes gnädiger Herrschaft, Anteil haben möge und wie er vor Gott als Gerechter dastehe. Jesus sagt doch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das ist eine Verheißung. Und wir sehen, wie hier die Erkenntnis Gottes und der Glaube an ihn die ganz existenziellen Angelegenheiten sind, die dann das Handeln eines Menschen bestimmen. Und daher möge sich ein jeder, der klug sein will, die Frage stellen, was suche ich in meinem Leben? Welche Ziele verfolge ich mit meinem Leben? Welche Absichten leiten mich bei meinem Handeln? Wofür investiere ich meine Zeit, meine Kräfte, meine Intelligenz oder mein Geld? Die Antwort auf diese Fragen kann nicht lauten, ich muss noch mehr für Gott tun. Ich muss mich noch mehr anstrengen, Gottes Gebote zu halten. Ich muss noch freundlicher und noch sanftmütiger sein mit meinem Nächsten. Ich muss noch mehr nach Heiligung streben. Ich muss, ich muss, ich muss. Ständig wird das Machen des Menschen dabei angesprochen, und das ist der Irrtum, der die moralische Anstrengung kennzeichnet. Oder sagen wir es auch so, der Irrtum, den Menschen kennzeichnet, der meint, selber seine Heiligung machen zu müssen. Denn dieser Irrtum manövriert den Menschen immer wieder in eine neue Gesetzlichkeit hinein. Stellen wir uns deshalb noch einige weitere Fragen. Erkenne ich den Wert Jesu Christi? Weiß ich, was er für mich getan hat? Habe ich den Unwert all dessen erkannt, was nicht auf ihn bezogen ist? Jesus sagt in der Bergpredigt nur wenig oder nichts über die Rechtfertigung aus Glauben. Aber er macht deutlich, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Nun muss man wissen, dass die Pharisäer eine ansehnliche Frömmigkeit vorzuweisen hatten. Wo sie konnten, taten sie sogar mehr, als das Gesetz des Mose verlangte. Doch deswegen waren sie noch lange nicht vor Gott gerecht. Es gibt bei Gott keine überschüssigen Werke. Im besten Fall kann der Mensch das tun, was er ohnehin zu tun schuldig ist. Aber bitte, wer tut vor Gott schon seine Schuldigkeit? Auch der Pharisäer ist doch so von der Sünde durchdrungen, dass seine Gerechtigkeit allenfalls bei den Menschen Anerkennung findet, aber nicht bei Gott. Wo aber ist denn die bessere Gerechtigkeit? Nun, die bessere Gerechtigkeit ist nirgendwo anders als in Jesus Christus, denn er ist gekommen, um das Gesetz des Mose zu erfüllen, wie er es in Matthäus 5, Vers 17 auch ausdrücklich sagt, und er hat es mit seinem Handeln, mit seinem Leben, aber auch mit seinem Leiden und Sterben auf Punkt und Komma erfüllt. Er ist der Gerechte. Er ist, wie Paulus sagt, uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. Im Zusammenhang der Bergpredigt spricht Jesus auch sehr wenig über sein eigenes Werk. Ich vermute, dass er die Ausführungen zu diesem Thema den Aposteln überlassen hat. Von der Vergebung der Sünden ist zweimal die Rede, und zwar in der Bitte des Vaterunsers. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und in diesem Zusammenhang steht dann auch die Bemerkung, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus' Sühnetat war ja zu der Zeit, als er die Bergpredigt hielt, noch nicht vollbracht. Also gab es dazu später noch einiges zu sagen. Aber das, was Jesus hier sagt, heißt dann auch, nur der Christ wird seinem Nächsten vergeben können und ihm mit Sanftmut begegnen können, der Gottes Gnade in Jesus Christus erkannt hat. Wer aber die Vergebung seiner Sünden in Christus erfasst hat, wer darauf vertraut, der weiß, Gott hat mir meine große Schuld erlassen, der wird auch seinem Nächsten die kleine Schuld vergeben, so wie wir es in dem Gleichnis vom Schalksknecht auch dargestellt finden. Kehren wir nun zurück zu dem Bild, das Jesus gebraucht, das Haus auf dem Felsen. Wir verstehen das Haus als Bild für das Leben und Handeln eines Menschen. Und es steht dann auf einem Felsen, wenn der Betreffende die Worte Jesu hört und tut. Man darf hier Jesus nicht als den platten, aufgeklärten Tugendlehrer ansehen, der einem sagt, was man zu tun habe, und dann das Wort Jesu einfach in die Tat umsetzen. Das klingt zwar alles sehr praktisch, aber es ist verkehrt. Es ging doch Jesus in der Bergpredigt nicht um Tugendlehre, um einen säkularen oder aufgeklärten Ethikunterricht. Nachdem Jesus das Gesetz Gottes in aller Schärfe erklärt hatte, sprach er vom Glauben an den Gott, der in das Verborgene sieht. Und dem es nicht auf eine nach außen vorgelebte Frömmigkeit geht, sondern der auf das Herz sieht und danach fragt, ob ein Mensch auf den unsichtbaren Gott, der in das Verborgene sieht, vertraut. Indem Jesus zum Beispiel vom Almosengeben sagte, man solle seine Gabe ohne öffentliche Ankündigung in den Opferkasten werfen und darauf vertrauen, dass Gott es trotz der äußeren Verborgenheit sehe, zeigte Jesus seinen Zuhörern, wie rechter Glaube denkt und handelt. Der Glaube ist eben nicht an formal vollzogene äußere Zeremonien gebunden und er kommt nicht aus Dingen, die der Mensch tut, sondern für den Glauben ist es wesentlich, Gott zu erkennen und auf ihn zu vertrauen. Und dementsprechend wird der Mensch dann auch handeln. Und so gibt es nach der Schrift keinen Gegensatz zwischen Glauben und Handeln. Und nur unter dieser Perspektive ist die Bergpredigt recht zu verstehen. Ohne das Werk Christi am Kreuz, ohne den Glauben an das Evangelium, ist die ganze Bergpredigt eine illusorische Morallehre. Aber der Christ, der dem Evangelium glaubt, der wird die Frucht guter Werke bringen. Wenn Jesus auf den Willen Gottes verweist, den der Mensch tun soll, dann sollte klar sein, dass Gottes Wille sich auch nicht mal in erster Linie auf das Handeln des Menschen bezieht, sondern auf seinen Sohn, Jesus Christus. Jesus sagt, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also, seinem Wort zu glauben, das ist der ausdrückliche Wille Gottes, des Vaters. Das heißt, ihn zu erkennen, ist der Inbegriff der Klugheit. Wer also Christi Wort hört und ihm glaubt, der wird unter dem Platzregen des Gerichtes Gottes bestehen. Damit kommen wir zu dem Törichten. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Der Törichte schlägt die Worte Jesu in den Wind. Nehmen wir als Beispiel den Pharisäer zur Zeit Jesu. Er beschäftigt sich Tag für Tag mit dem Gesetz Gottes. Er vernimmt nicht den Ernst des Gesetzes. Er kann und will auch nicht erkennen, dass er so abgründig böse ist, dass er den Zorn und die Ungnade Gottes verdient. Und dann vernimmt er auch nicht das Evangelium in den Worten Jesu. Er versteht nicht die Zusagen, die Gott mit dem Evangelium macht. Wir können auch sagen, er kennt Gott ganz einfach nicht. Er hat ein falsches Gottesbild. Er sieht in Gott einen Vergelter. Er kann nicht sehen, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Er versteht nicht, dass Gott Sünden vergibt und vergeben will. Noch viel weniger kann er aus der Tatsache, dass Gott sogar den Vögeln Nahrung gibt, schlussfolgern, dass er auch ihm, dem Menschen, der ja im Bilde Gottes erschaffen ist, das Nötige zum Leben geben wird. Er versteht es einfach nicht. Schauen wir in die Gegenwart. Der moderne Mensch vertraut auf sein Vermögen und Handeln, um sein Leben zu bestreiten. Er setzt auf Ausbildung und Karriere. Er vertraut auf seine Arbeitskraft, die es ihm ermöglicht, tätig zu werden. Er vertraut auf seine Intelligenz, die es ihm ermöglicht, den Job zu finden, mit dem er sein Geld verdienen oder vielleicht reich werden kann. Und es mag sein, dass Gott es zulässt, dass seine Rechnung aufgeht. Denn es ist auch in der gefallenen Welt so, dass Arbeit und Einsatz im Normalfall auch ihren Lohn finden. So haben wir den modernen Menschen, wie er, sagen wir mal, aus der Aufklärung kommt. Wir haben heute auch den postmodernen Menschen. Der vertraut mehr auf das Natürliche. Er will sein Leben nicht mit technisch manipulierten Dingen gefährden. Er kauft Biogemüse im Supermarkt. Er setzt auf sanfte Medizin. Er fährt ein schadstoffarmes Auto. Und er meint, mit solchen Maßnahmen sein Leben sichern oder mindestens verlängern zu können. Ich sage nicht, dass diese Dinge alle schlecht wären. Natürlich kann und soll der Mensch die Möglichkeiten ergreifen, die Gott ihm gibt, und tun, was nötig ist, um das Leben zu schützen. Doch wer darauf vertraut, dass ihn diese Dinge vor dem sicheren Tod retten können, der irrt. Die Torheit dieses Menschen besteht im Glauben, er könne sein Leben dadurch verlängern, dass er ängstlich Dinge meidet, die ihm Gott zum Gebrauch gegeben hat. Vor allem aber besteht seine Torheit darin, dass er nicht über den Tod hinaus denkt und sich die Frage stellt, wie er denn einst vor Gott bestehen möge. Torheit findet sich auch bei dem religiösen Menschen. Man könnte jetzt auf eine Vielzahl von Dingen verweisen, die alle irgendwie religiös überfrachtet sein können. Von Yoga, Meditation und Zauberhandlungen bis hin zu christlicher Ikonenfrömmigkeit oder religiösen Zeremonien im Gottesdienst oder außerhalb desselben, ja bis hin zu Gebeten, Bibelstudium und missionarischer Tätigkeit. Auch hier gilt, nicht das Gebet an sich ist verwerflich. Verwerflich ist das Vertrauen darauf, mit dem Gebet bei Gott etwas erreichen zu können. Das instrumentalisierte Gebet, das Gebet als religiöses Werk. Und wer in solcher Torheit betet, der macht dann gerne viele Worte, wie ein Heide. Der rechnet aus, wie viel Zeit er für das Gebet aufwendet. Der gefällt sich beim Beten und er möchte auch gerne, dass andere sein Gebet sehen und hören und verlagert es aus dem stillen Kämmerlein in die fromme Öffentlichkeit. Unmittelbar vor unserem Predigtext sagt Jesus: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist ein hartes Wort. Und es sollte vielen Menschen, die sich für Christen halten, erschrecken. Denn Jesus deckt hier einen Irrtum auf, dem viele erliegen, die meinen, im Namen Jesu zu handeln, indem sie in irgendeiner Form religiös tätig werden, aber die sein Wort weder richtig gehört haben, noch ihm geglaubt haben. Jesu Worte, weicht von mir, ihr Übeltäter, sind dann wie ein Platzregen, wie eine Sturmflut, die über sie kommt und sie wie ein reißendes Wasser hinwegrafft. Schon der Psalmist sagt, dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Sie liegen bei den Toten wie Schafe, der Tod weidet sie. Aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen, und ihr Trotz muss vergehen. Bei den Toten müssen sie bleiben. So lesen wir es in Psalm 49, 14 und 15. Lasst mich zum Schluss kommen. Wir beachten im Zusammenhang unseres Predigttextes, wie auch im Zusammenhang der Bergpredigt insgesamt, eine durchgehende Antithetik, eine Gegensätzlichkeit. Es geht um ein Entweder-Oder, um das Bestehen oder das Nichtbestehen. Ja, wir finden diese Antithetik in der ganzen Bibel. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 von ihnen waren töricht, 5 von ihnen waren klug. Letztere durften an dem Hochzeitsfest teilnehmen, die ersteren nicht. Oder denken wir an die biblischen Weissagungen vom Weltgericht, bei dem es um Leben oder Tod, um das ewige Leben oder um den ewigen Tod geht. Gott offenbart sich in der Heiligen Schrift als ein solcher Gott, der unbestechlich richtet und in diesem Gericht Recht und Unrecht scheidet. Bei seinen Urteilen in diesem Gericht wird es keine Grauzonen geben, sondern im Licht seiner Wahrheit wird jeder seine Beschaffenheit offenbaren müssen. Schlussendlich geht es dabei um die Frage, ob ein Mensch das Wort Gottes gehört und darauf vertraut hat oder nicht. Um die Frage, ob der betreffende Mensch dem Wort Gottes geglaubt hat oder nicht. Und bedenken wir, Gottes Wort ist das Beständige, das, was hier wie dort gilt, das, was bleibt, der Fels, dem weder Sturm noch Brandung schaden können. Bauen wir also unser Haus auf dieses Wort und investieren unser Leben im Hören auf dieses Wort und im Handeln, das aus dem Glauben folgt. In der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.